Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado. Und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Schön warm hier. Nach dem Perdon di Barbana, der 800 Jahre alten Bootsprozession, beginnt jetzt der Sommer. Und es gibt richtig Ärger um die Prozession. Also gleich rein in die Folge. Was habe ich euch dieses Mal vom Nachrichtenmarkt mitgebracht? Oh, der Einkaufskorb ist gut gefüllt. Eine Brasilianerin kämpft in Italien um ihr Oben ohne Recht. Prosecco rettet Italiens Exporte. Weniger Kreuzfahrtschiffe in Venedig. Küstendiplomatie mit Megajacht. Der Gewitterjäger von Gorizia und Ärger um den Sabo Grande. Beginnen wir aktuell. Der erste Sonntag im Juli gehört dem Perdon de Barbana, eine der ältesten Bootswallfahrten Italiens. Der Perdon geht auf das Jahr 1237 zurück. Der Überlieferung nach legten die Einwohner von Grado damals ein Gelübde ab, nachdem sie eine Pestepidemie überstanden hatten. Als Dank versprachen sie, die Marienstatue jedes Jahr per Boot von Grado zum Heiligtum auf Barbana zu bringen, und dieses Gelübde wird bis heute erfüllt, und zwar immer am 1. Julisonntag. Am Vortag beim Sabo Grande, Inseldialekt für großer Samstag, geht es hoch her mit Wein und Musik bis tief in die Nacht. Ich hatte schon davon berichtet, dass den Kirchenvertretern der Rummel drumherum auf die Nerven geht. Vor allem unser Don Paolo hat mehrfach gemurrt. Denn der Sabo Grande ist umgedeutet worden zur Notte Bianca der durchgefeierten Nacht. Und das widerspräche dem tieferen Sinn des Perdon. Vorherige Bürgermeister erlaubten ausnahmsweise Musik in den Lokalen bis 3 Uhr statt bis 0.30 Uhr. Doch der aktuelle Bürgermeister, hallo Nachbar, steht an der Seite des Monsignore und hat die Verlängerung der Sperrstunde etwas überraschend nicht gestattet. Das wiederum passte vielen Wirten und auch manchem Urlauber nicht. Denn in Grado gäbe es ja ohnehin nicht viel am Abend zu tun. Da sei ein einziger Samstag im Jahr doch nicht schlimm. Besonders ärgerlich, die Wirte hatten schon Bands und DJs verpflichtet und Tresen für draußen angemietet und auch schon ordentlich auf allen Kanälen Werbung gemacht. Aber weil das Verbot vom Bürgermeister nur wenige Tage vor dem Sabo Grande kam, blieben jetzt manche auf den Kosten sitzen. Fun Fact aus Pinos Bar und ganz exklusiv für euch. Man sagt, dass Don Paolo deswegen so vehement gegen den Sabo Grande ist, weil seine Wohnung direkt über einer der Bars liegt, wo es am lautesten zugeht. Ich lasse das mal so stehen. Um den ersten Samstag im Juli ist also ein regelrechter Kulturkampf ausgebrochen. Tradition gegen Tourismus, Dorfgemeinschaft gegen Gastfreundschaft und auch Sittlichkeit gegen Partyspaß. Don Paolo hatte sich ja erst vor wenigen Wochen bei dem Glockenstreit nachgiebig gezeigt. Geläutet wird nun ab 8 Uhr und nicht schon um 7 Uhr, weil sich Touristen und so manche Anwohner beschwert haben. Doch beim Perdon versteht er keinen Spaß und zeigt klare Kante. Immerhin steht eine Kompromissidee im Raum. Der Monsignore schlägt vor, den Sabo Grande einfach von der Prozession zu entkoppeln und an einem anderen Samstag zu feiern. Gradeser und Wirte sind skeptisch. Irgendwie gehören Sabo Grande und Perdon ja zusammen. Und das schon seit Jahrzehnten. Mit dem Sabo Grande beginnt die Hochsaison. Auch das ist eine Tradition geworden.
Die italienische Zahl.
Und die Zahl dreht sich um den Schaumwein. Prosecco rettet den italienischen Wein in den USA. beim italienischen Weinexport in die USA, dem wichtigsten Markt noch vor Deutschland, gibt es derzeit fast nur Verlierer. Der Prosecco gehört nicht dazu. Während die italienischen Weinexporte in die USA insgesamt zurückgehen, im ersten Quartal 2026 um 8,5% gegenüber dem Vorjahr, das ist sehr viel, hält sich der Prosecco erstaunlich gut. Der gesamte Weinkonsum in den USA sank in den ersten 5 Monaten des Jahres um 10%. Italienische Weine verzeichneten logischerweise ebenfalls Rückgänge, im Schnitt mit minus 7%, aber schnitten deutlich besser ab als viele Wettbewerber, fast ausschließlich dank der Schaumweine. Die gingen insgesamt lediglich um 2% zurück, wobei der Prosecco sogar ein Plus von 1,8% erzielte. Das Bild nach Weinkategorien ist ernüchternd im wahrsten Sinne des Wortes. Rotweine verlieren 9,7%, Weißweine 9,3%, Roséweine sogar 13%. Der Prosecco ist nicht nur krisenfest, sondern wächst sogar weiter. In einem Markt, in dem die Menschen weniger trinken und vorsichtiger Geld ausgeben, ist Prosecco der ideale Kompromiss. Festlich, aber erschwinglich, hochwertig, aber nicht elitär. Alles über Prosecco erkläre ich ja in Folge 32 dieses Podcasts. Ab Ende Juli wird europäischer Wein in den USA mit einem Zoll von 10% belegt. Sollte bis dahin kein neues Handelsabkommen zwischen der EU und den USA zustande kommen, droht sogar eine weitere Erhöhung. Lamberto Frescobaldi, Präsident des italienischen Weinverbands, sagt: Der amerikanische Markt war immer der wichtigste für den italienischen Wein. Die aktuellen Probleme, von den Zöllen bis zur Schwäche des Dollars, kommen zu einem strukturellen Wandel im Konsumverhalten hinzu. Was meint er damit? Vor allem junge Menschen trinken immer weniger Alkohol. Gleichzeitig verbreiten sich Gesundheits- und Fitness-Tracker wie Smartwatches oder intelligente Ringe wie Oura oder Whoop, die Schlaf-, Herzfrequenz- und Erholungswerte nach Alkoholkonsum messen. Gerade mal geschaut, ist in Deutschland und Österreich nicht anders. Die Menschen trinken deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren, sehr zum Leidwesen der Winzer und Brauer. In Deutschland hat sich der Alkoholkonsum von 1980 bis 2025 halbiert. Übrigens, Lamberto Frescobaldi, ich musste den Namen einfach googeln. Ja, er ist der Frescobaldi des berühmten toskanischen Winzers, der mit 1200 Hektar einer der größten Weinproduzenten Europas ist und unter anderem den Brunello von Castel Giocondo produziert. Große Empfehlung. Und auf Wikipedia habe ich gelesen, seit 2011 arbeitet Frescobaldi mit der Haftanstalt auf Gorgona zusammen, einer Insel vor der Toskana. Häftlinge werden mit dem Ziel der Resozialisierung im Weinbau eingesetzt. Der Weinberg trägt auf einer Fläche von 1 Hektar Sangiovese, Vermentino und Anzonica-Reben. Der Wein heißt Gorgona. Den muss ich mir mal besorgen.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Tilman Fertitta ist der neue amerikanische Botschafter in Italien. Und mit seiner 117 Meter langen Megajacht, das ist ganz schön lang, betreibt er gerade maritime Diplomatie. In diesen Wochen bereist er die italienische Küste, um den 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit zu feiern. Tilman J. Fertitta trat im Mai 2025 offiziell sein Amt an. Fertitta ist vor allem als Unternehmer bekannt. Er ist Eigentümer des Basketballteams Houston Rockets. Er ist Inhaber des Gastronomie- und Hotelkonzerns Landry's. Dazu gehören unter anderem Morton's The Steakhouse, Baba Gump Shrimp Company und die Golden Nugget Casinos. Der Milliardär hat sizilianische Wurzeln, seine Vorfahren stammen aus Cefalù. Und er ist, Überraschung, ein dicker Freund von Donald Trump und wurde von ihm für das Botschafteramt nominiert und vom US-Senat bestätigt. Nichts gegen Milliardäre, aber irgendwie finde ich es komisch, dass die nun auch noch überall in der Politik mitmachen. Aber vielleicht bin ich da altmodisch. Jedenfalls, er unternimmt die Reise derzeit mit seiner privaten Yacht Boardwalk, einem 117 Meter langen Megaschiff, dessen Wert auf über 450 Millionen Dollar geschätzt wird. Der Reeder selbst bezeichnet seine Mission als Coastal Diplomacy, Diplomatie entlang der Küste. Die Yacht verfügt über 2 Swimmingpools, einen Fitnessraum mit ausklappbarer Terrasse, einen riesigen Wellnessbereich, 2 Hubschrauberlandeplätze, Unterkünfte für 48 Besatzungsmitglieder, 7 Gästekabinen für 14 Gäste. Moment mal. 48 Besatzungsmitglieder auf maximal 14 Gäste. Wow. Gläserne Aufzüge, Marmortreppen, Panorama-Lounges. Inneneinrichtung erinnert eher an ein Luxushotel als an eine klassische Yacht. Für Tittas Reise umfasst 13 Etappen entlang der italienischen Küste. Geplant sind unter anderem Stopps in Kalabrien, auf Sizilien, in Venedig und in weiteren Hafenstädten. Ein Besuch in Cefalù besitzt für ihn besondere Bedeutung. Dort liegen, wie schon gesagt, die Wurzeln seiner Familie. Sein Urgroßvater wanderte 1880 von Sizilien in die Vereinigten Staaten aus. Venedig könnte allerdings zum Politikum werden. Wird er dort anlegen? Der Botschafter erklärte dazu, warum sollte ich Venedig nicht besuchen? Aus welchem Grund sollte ich darauf verzichten? Da hat er recht. Mit dieser Bemerkung spielt er auf die Proteste gegen große Kreuzfahrtschiffe und Luxusjachten in der Lagunenstadt an. Für Tittas Reise soll den kulturellen Austausch fördern und den 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten feiern. Und derzeit gibt es ja gewisse Spannungen zwischen Giorgia Meloni und Donald Trump, habt ihr bestimmt mitbekommen. Apropos Kreuzfahrten. Venedig verliert Passagiere, aber setzt auf Luxus. Bleiben wir bei den großen Schiffen. Venedig steht zwar nicht mehr an der Spitze der Kreuzfahrthäfen nach Passagierzahlen, bleibt für die Reedereien aber weiterhin ein Traumziel. Und nicht nur für die Reedereien. Seit die Einfahrt großer Kreuzfahrtschiffe in die Lagune eingeschränkt wurde, richtet der Hafen seinen Fokus auf kleinere, aber luxuriösere Kreuzfahrtschiffe. Um dieses Marktsegment erfolgreich anzusprechen, müsse die Region jedoch noch viel tun, vor allem außergewöhnliche Erlebnisse schaffen, die genau diese anspruchsvolle Kundschaft suche. Hafenpräsident Matteo Gasparato erinnert daran, dass das Verbot großer Kreuzfahrtschiffe im Jahr 2021 einen Wandel ausgelöst habe. Heute setzt Venedig auf ein dezentrales Hafensystem, zu dem neben dem historischen Hafen auch Fusina, Chioggia, Porto Marghera und Marittima gehören. Inzwischen liegt Venedig im Mittelmeer-Ranking nur noch auf Platz 5. Vor Venedig rangieren auf Platz 1 Korfu, Platz 2 Dubrovnik, die leiden auch ganz schön unterm Overtourism, Platz 3 Kotor und Platz 4 Bari. Vermutlich wird Venedig bis Ende des Jahres 530.000 Kreuzfahrtpassagiere verzeichnen, ein Rückgang von fast 10% gegenüber 2025 und nur noch etwa ein Drittel des Vorkrisenniveaus vor der Pandemie und vor dem Verbot der Großschiffe. Da hat sich also wirklich was getan. Für das Jahr 2026 werden 310 Schiffsanläufe in Venedig erwartet, 8% weniger als 2025. Wer künftig stärker auf Luxus setzen wolle, müsse die gesamte Region einbeziehen. Als Vorbild nennt Gasparato Kotor in Montenegro. Dort gelinge es, nicht nur exklusive Kreuzfahrtschiffe, sondern auch Megajachten anzuziehen, die ebenfalls erhebliche wirtschaftliche Effekte erzeugten. Da passt doch die Yacht des Botschafters wunderbar. Zwischen 2027 und 2030 sollen 850 Millionen Euro in die Hafeninfrastruktur investiert werden. Geplant sind unter anderem die Instandsetzung des Vittorio Emanuele Kanals, weitere Ausbaggerungen des Malamocco-Marghera Kanals und der Bau von 2 neuen Liegeplätzen für Kreuzfahrtschiffe. Nein, nicht am Markusplatz, sondern am Nordufer des Industriehafens Porto Marghera. Blicken wir zu den Kreuzfahrtschiffen in Triest. Die Stadt wird 2026 400.000 Passagiere begrüßen. Triest wird voraussichtlich 137 Schiffsanläufe verzeichnen, ein Plus von 4,6%. Dennoch sinkt die Zahl der Passagiere um 12,2%. Der Grund liegt darin, dass künftig, wie in Venedig, kleinere Kreuzfahrtschiffe mit weniger Gästen eingesetzt werden. Chioggia erwartet 90 Schiffsanläufe, minus 7,2% und 33.000 Passagiere. Der Hafenpräsident sagt, die Zukunft des Meerestourismus liegt in einem ausgewogenen, verantwortungsvollen Wachstum und in der Fähigkeit, als gesamte Region zusammenzuarbeiten. Sehr gut, so reden Politiker. Jetzt zum Oben-ohne-Streit, der dem Corriere della Sera eine ganze Seite wert war. Und jede gute Geschichte beginnt ja in Pinos Bar. Letzte Woche bin ich bei Pino Zeuge eines interessanten soziologischen Experiments geworden. Eine etwa 50-jährige Italienerin, offensichtlich wohlhabend, betrat die Bar. Sie war nahtlos gebräunt, trug eine schicke Frisur, viel Schmuck und eine teure Uhr. Sie hatte einen dieser Strandwickelröcke um die Hüfte, aber oben trug sie nur ein Bikini-Oberteil. Sie setzte sich und bat um einen Kaffee. Was würde passieren? Ich war gespannt. Die tschechische Bedienung sagte nichts und hantierte an der Siebträgermaschine. Dann kam Bedienung Erika, eine Gradeserin. Sie ging zu der Dame und bat sie, sich etwas überzuziehen. Die Dame entschuldigte sich. Sie war schon am Strand gewesen, doch in der dortigen Bar sei die Kaffeemaschine defekt. Die Entschuldigung perlte an Erika ab. Die Dame erhob sich, ob sie ihren Kaffee wenigstens draußen trinken dürfe. Erika gestattete es ausnahmsweise. Diese Meldung schaffte es nicht in den Corriere della Sera, sondern nur in meinen Blog postausitalien.com. Jetzt zum echten Oben ohne Streit. Eine Pflegekraft aus Udine zieht wegen eines Bußgelds vor Gericht. Maria José Bordalo Núñez hatte nie Probleme mit der Justiz. Die Brasilianerin, Jahrgang 1971, willkommen im Club, lebt seit mehr als 3 Jahrzehnten in Italien, wohnt in Udine und arbeitet als Pflegekraft. Doch am 4. Juni 2021 änderte sich alles. An diesem Tag war sie bei Cividale del Friuli am Natisonefluss in der Nähe der berühmten Teufelsbrücke. Hört nochmal in Folge 23 des Podcasts rein. Sie wollte sich dort allein sonnen und legte dafür das Oberteil ihres Bikinis ab. Plötzlich erschienen 2 Polizeibeamte und stellten ihr einen Strafzettel über 105 Euro aus. Der Vorwurf: Verstoß gegen die öffentliche Sittlichkeit. Sie habe an einem öffentlich zugänglichen Ort ihre intimen Körperteile entblößt. Maria akzeptierte das nicht und legte mit Hilfe ihres Anwalts Einspruch ein. Der Fall wird, haltet euch fest, am 10. Februar 2027 vor dem Friedensrichter verhandelt. 6 Jahre nach dem Bußgeld. So viel zum Thema italienische Justiz. Im Gespräch mit dem Corriere della Sera erzählt sie ihre Geschichte. Ich war völlig allein. Es waren keine Kinder da, keine älteren Menschen, nicht einmal ein Hund. Ich hatte mein Bikini-Oberteil ausgezogen und mich zum Sonnen hingelegt. Niemand hatte mir gesagt, dass das dort verboten sei. Ich bin eingeschlafen. Plötzlich hörte ich Menschen auf der Brücke laut rufen, offenbar um mich zu wecken. Kurz darauf standen die Polizisten mit den Füßen im Wasser vor mir. Sie forderten mich auf, mich anzuziehen und mit aufs Revier zu kommen. Ich fragte sie, warum. Dort erklärten sie mir, dass man an dieser Stelle weder baden noch oben ohne sonnen dürfe. Ich war völlig überrascht. Ich bin es gewohnt, am Strand oder im Schwimmbad oben ohne zu sein. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass das verboten sein könnte. So viel Maria. In Italien gibt es kein Gesetz, das Topless-Sonnenbaden grundsätzlich verbietet. Das hat auch der Kassationsgerichtshof mehrfach bestätigt. Entscheidend sind vielmehr die konkreten Umstände und gegebenenfalls kommunale Vorschriften. Maria sagt, In Brasilien ist oben ohne ebenfalls nicht erlaubt. Trotzdem empfinde ich die brasilianische Gesellschaft als viel weniger prüde. In Italien begegne ich einer großen Heuchelei. Viele gehen in Nachtclubs mit Striptease oder Rotlichtlokale, aber wenn sie eine Frau oben ohne sehen, regen sie sich auf. Ich protestiere aus Prinzip. Warum dürfen Männer sich bis zur Hüfte ausziehen und Frauen nicht? Warum darf ich mich nicht ohne Oberteil sonnen? Auf die Frage, ob das Bußgeld ihr Verhalten verändert habe, sagt sie, ja, ein wenig. Heute suche ich sehr abgelegene Orte auf und lege mich erst in die Sonne, nachdem ich mich vergewissert habe, dass wirklich niemand in der Nähe ist. Ich nehme weiterhin oben ohne ein Sonnenbad, aber mit sehr, sehr viel Angst. Ich verstecke mich regelrecht. Naja, Angst ist schon ein sehr starkes Wort. Ich weiß nicht und bin sehr gespannt, wie der Prozess ausgeht. Ihr werdet es hier erfahren. Wir waren schon auf dem Wasser, jetzt heben wir ab. Ab dem 26. Oktober können auf der Webseite von Air Dolomiti keine Tickets mehr für die Verbindung Triest-Frankfurt gebucht werden. Die Flugverbindung, eine ganz wichtige internationale Anbindung, natürlich auch für uns Deutsche, steht auf der Kippe. Wir haben bislang keine offizielle Mitteilung von Lufthansa erhalten, erklärte Fabio Gallo, Geschäftsführer des Trieste Airport. Lufthansa hatte erst zwischen Mai und Oktober die Frequenz von 20 auf 14 wöchentliche Flüge reduziert. Offiziell diente das dazu, den stark gestiegenen Treibstoff- und Energiekosten zu begegnen. Ziel ist es, Ausgaben zu senken und wenig rentable Strecken zu überprüfen. Nach Angaben des Flughafens gehört die Verbindung Triest-Frankfurt zwar auch im Winter zu den wirtschaftlich erfolgreicheren Linien. Die Auslastung liegt bei rund 66%. Dennoch bleibt sie von den konzernweiten Überlegungen betroffen. Fabio Gallo betont, dass bereits Gespräche mit Air Dolomiti und der Lufthansa-Gruppe geführt werden. Sollte Air Dolomiti den Flug tatsächlich einstellen, werde gemeinsam mit Lufthansa nach Alternativen gesucht. Denkbar wäre auch die Übernahme durch eine andere Fluggesellschaft oder eine neue Umsteigeverbindung über ein anderes europäisches Drehkreuz. In den kommenden Tagen wolle man gemeinsam mit dem Flughafen und Lufthansa nach einer Lösung suchen. Da die Entscheidung erst ab Ende Oktober wirksam würde, bleibt ja noch etwas Zeit, um gegenzusteuern. Erst vor wenigen Tagen wurde nach einer dreimonatigen Unterbrechung die Verbindung nach Mailand Linate wieder aufgenommen. Gleichzeitig bereitet jedoch die angekündigte Einstellung der saisonalen Verbindung nach Berlin Sorgen. Nach Einschätzung des Flughafens wiegt der mögliche Verlust der Frankfurt-Verbindung schwerer. Der neue Flug nach Malaga, der im Oktober startet, könne die Funktion des Frankfurter Drehkreuzes nicht ersetzen. Jetzt was ganz anderes. Die Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research finanziert ein internationales Forschungsprojekt zur Erprobung neuer Behandlungsmethoden gegen Parkinson. Zu den Forschungseinrichtungen gehört auch die Universität Padua, deren Team 320.000 US-Dollar erhält. Geleitet wird die Forschung von Laura Civiero, Professorin am Fachbereich Biologie der Uni Padua. Seit 15 Jahren beschäftigt sie sich mit den Mechanismen der Parkinson-Erkrankung. Gemeinsam mit einem Pharmaunternehmen, das die zentrale Versuchssubstanz liefert, soll sie neue therapeutische Ansätze untersuchen. Michael J. Fox erhielt seine Parkinson-Diagnose bereits 1998 im Alter von nur 29 Jahren. Erst einige Jahre später machte er sie öffentlich. Er erinnert sich, ich hatte bemerkt, dass mein kleiner Finger zitterte. Als mir die Ärzte die Diagnose mitteilten, konnte ich es nicht glauben. Ich sagte mir, das kann einfach nicht sein. Unterstützt von seiner Frau Tracy, mit der er 4 Kinder hat, gründete er im Jahr 2000 die Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, die sich inzwischen zu einer der weltweit bedeutendsten Organisationen für die Finanzierung der Parkinson-Forschung entwickelt hat. Ihr Ziel ist es, wirksame Therapien und letztlich eine Heilung zu ermöglichen. Bis heute hat die Stiftung 2,5 Milliarden US-Dollar für Forschungsprojekte bereitgestellt. Wow! Der heute 65-jährige Schauspieler war zuletzt Anfang des Jahres in der 3. Staffel der Apple-TV-Serie Shrinking zu sehen. Dort spielte er einen Parkinson-Patienten, der auf einen Arzt trifft, der ebenfalls an Parkinson leidet und von Harrison Ford gespielt wird. Trotz seiner Erkrankung zeigt sich Fox optimistisch. Mein Leben ist wunderbar, auch wenn die Krankheit schwierig ist. Die Menschen empfinden Mitleid mit mir, aber ich sehe mich selbst als eine positive Kraft. Im Mittelpunkt des Projekts der Universität Padua steht das Protein EAAT2. Dieses Eiweiß könnte wesentlich daran beteiligt sein, die Nervenzellen vor Schäden zu schützen. Professorin Chiviero erklärt, Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung. Sie befällt gezielt jene Nervenzellen, die unsere willkürlichen Bewegungen steuern. Die Folgen sind Zittern, Gleichgewichtsstörungen und Gangunsicherheit. Da wir die genaue Ursache des Zelltods noch nicht kennen, versuchen wir zu verstehen, welche molekularen Mechanismen dahinterstehen. Im Labor soll deshalb untersucht werden, wie sich eine neue Substanz mit der Bezeichnung IQ-007 auf die Aktivität von EAAT2 auswirkt und ob dadurch das Gleichgewicht im Gehirn wiederhergestellt werden kann. 007, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein hoffnungsvoller Name. Die Biologin sagt, noch ist es zu früh, um von einer neuen Therapie zu sprechen. Wir müssen zunächst zeigen, dass unsere neue Substanz im Labor tatsächlich funktioniert. Erst danach können klinische Studien am Menschen beginnen. Das wird Zeit brauchen. Meine Tochter studiert ja an der Uni Padua und meine Tochter und ich sind die einzigen am gesamten Strand von Grado, die Frisbee spielen. Sind wir Trendsetter? Nein, wir haben auf den falschen Sport gesetzt, denn ein anderer Sport kommt zurück. Hacky Sex haben offiziell ihr großes Comeback. Die kleinen runden Stoffsäckchen, die man sich mit den Füßen zuspielt, stammen aus den 1990er Jahren und sie tauchen derzeit überall wieder auf. Vor allem Jugendliche im Nordosten der USA haben den Trend auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken wiederbelebt. Dort veröffentlichen sie Videos, Tricks und Ranglisten rund um das Spiel. Laut einem Bericht des US-Radiosenders NPR sind die Suchanfragen regelrecht explodiert. Auf TikTok stiegen die Suchanfragen nach Hacky Sack seit Jahresbeginn um 7.000%. Bei Google legten sie innerhalb eines Monats um mehr als 5.000% zu. Der Boom hat inzwischen sogar zu Lieferengpässen geführt. Streng genommen heißen die kleinen Bälle nämlich Footbags, denn Hacky Sack ist lediglich ein Markenname, sowie Tempo für Taschentuch. Mike Herr, Besitzer des Herstellers Bomb Footbags, sagte gegenüber Bloomberg, sein Geschäft sei regelrecht explodiert. Den Preis für eines seiner Modelle erhöhte er von 13 auf 34 US-Dollar. Trotzdem war es sofort ausverkauft. Manche Geschäfte begrenzen inzwischen sogar die Stückzahl pro Kunde. Viele Eltern und Lehrer begrüßen das Revival. Schließlich verbringen Jugendliche dadurch wieder mehr Zeit draußen miteinander, statt ständig auf ihre Smartphones zu schauen. Das Spiel fördert Bewegung, Geschicklichkeit und vor allem das gemeinsame Spielen auf dem Schulhof. Jetzt reden wir über den WhatsApp-Priester. Es gibt Menschen, die mit der Zeit gehen, und dann gibt es Don Igino Pasquali, der mit 88 Jahren sogar auf WhatsApp predigt. Jeden Morgen, noch bevor viele ihren ersten Kaffee getrunken haben, ploppt auf den Handys seiner Gemeindemitglieder dieselbe Nachricht auf. Ein paar Minuten Evangelium, eingesprochen vom Priester persönlich. Der Geistliche aus Gradisca di Sonzo, ganz in der Nähe von Grado, hat gerade ein beeindruckendes Jubiläum gefeiert. Seit 60 Jahren ist er Priester. Doch statt sich zur Ruhe zu setzen, hat er sich die wohl modernste Kanzel gesucht, die man sich vorstellen kann, den Messenger auf dem Smartphone. Die Idee entstand ganz spontan. Viele ältere oder kranke Menschen können nicht mehr regelmäßig zur Messe kommen. Also bringt Don Igino die Messe eben zu ihnen. Direkt aufs Handy. Jeden Morgen spricht er das Tagesevangelium ein, verschickt es per WhatsApp und erreicht damit Menschen, die er sonst kaum noch sehen könnte. Seine Stimme ist nicht mehr so kräftig wie früher, sagt er selbst mit einem Lächeln. Aber die warme, ruhige Art macht die Sprachnachrichten für viele zu einem kleinen täglichen Ritual. Ein 88-jähriger Priester zeigt, dass WhatsApp nicht nur für Familiengruppen und Urlaubsfotos taugt, sondern auch für ein bisschen Trost am Morgen. Eine schöne Geschichte, eine sehr italienische Geschichte. Und jetzt zum Gewitterjäger aus Gorizia. Es gibt Menschen, die schauen morgens aus dem Fenster und überlegen, ob sie einen Schirm brauchen. Und dann gibt es Daniel Tescari aus Gorizia. Der 42-Jährige fährt dem Unwetter einfach hinterher. Seine Facebook-Seite heißt Pazzi pel Meteo Goriziano, auf Deutsch etwas sperrig, die Verrückten nach dem Wetter in Görz. Ich sage übrigens immer Gorizia, nicht Görz. Ich finde, Görz klingt arg gewürgt. Gorizia fließt doch eleganter von den Lippen. Jedenfalls, und der Name ist Programm. 85.000 Menschen folgen ihm auf Facebook, dazu Tausende auf Instagram, Telegram, WhatsApp und YouTube. Für eine regionale Wetterseite ist das eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Schon als Jugendlicher machte sich Daniel auf die Jagd nach Gewittern. Das bedeutet, dorthin fahren, wo sich die spektakulärsten Wolken auftürmen. Blitze zucken oder Hagel und Sturm drohen. Aus dem Hobby wurde nach und nach eine der bekanntesten Wetterplattformen Friaul-Julisch-Veneziens. Inzwischen arbeitet Daniel sogar mit dem Zivilschutz zusammen. Seine Spezialität sind nicht nur Vorhersagen, sondern auch spektakuläre Fotos und Videos direkt aus dem Unwettergebiet. Seine Community liefert zusätzlich Bilder aus der ganzen Region und macht die Seite zu einer Art Wetternetzwerk in Echtzeit. Und manchmal liegt Daniel mit seinen Prognosen verblüffend richtig. Erst vor wenigen Tagen sagte er einen neuen Hitzerekord für Gorizia voraus. Tatsächlich wurden dort 40,2 Grad gemessen. Wer also wissen will, ob morgen Badewetter herrscht oder besser die Gartenmöbel gesichert werden sollten, fragt in Gorizia nicht zuerst den Wetterdienst, sondern den Gewitterjäger. Ich packe die Seite in die Shownotes. Auch in dieser Folge gab es keine Werbung, deswegen kurz zum Abschluss ein Zitat von Arno Schmidt. Das Leben ist so kurz. Selbst wenn Sie ein Bücherfresser sind und 5 Tage brauchen, um ein Buch zu lesen, schaffen Sie im Jahr nur 70. Und für die 45 Jahre, die man aufnahmefähig ist, ergibt das 3150 Bände. Die wollen sorgfältig ausgewählt sein. Und deswegen wählt ein Buch, das euch glücklich macht. Wie Espresso unter Sternen. Hier eine Zuschrift von Kirsti. Hallo Stefan. So ganz falsch ist der Hugendubel nicht gewesen, als sie dich unter Lebenshilfe eingeordnet haben. Ich bin nämlich beim Lesen in meine Jugendzeit zurückgeschleudert worden, als ich eine 16-17-jährige Schülerin war. Ich habe Leaves of Grass von Walt Whitman geliehen. Bang! Sofort auf der ersten Seite habe ich das Buch zuschlagen müssen, weil die Ausdrücke, Wörter, Sätze, Zeilen und die Gedankensprünge so starke Schwingungen verursacht haben. Mal las ich eine Zeile, mal eine ganze Seite. Monatelang trug ich das Buch in meiner Schultasche. Jetzt ist es mir ähnlich bei den Maywald-Büchern passiert, am stärksten beim Lesen des Triest-Buchs. Natürlich kann man den heutigen Eindruck nicht direkt mit den Jugenderfahrungen vergleichen. Dazwischen liegen ja viele Jahrzehnte wechselhaftes Leben mit Höhenflügen und Bauchlandungen. Ich bin so froh und dankbar, dass mich die Maywaldschen Geistesblitze getroffen haben. Ui. Ich hoffe, dass ich noch möglichst viele neue Maywald-Bücher vor meinem Ableben genießen kann. Liebe Kirsti, das sind ganz wunderbare Zeilen und der Vergleich mit Walt Whitman ist der Wahnsinn. Und ich weiß, dass dein Ableben noch in weiter Ferne liegt und meines hoffentlich auch. Mein nächstes Buch kommt am 19. April 2027 raus. Ihr könnt gespannt sein. Ganz viel Italien, ganz viel Maywald, aber doch völlig anders. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Natürlich kostenlos, natürlich werbefrei. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren. abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es immer mal wieder Filme über mein Leben in Italien. Dort bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino und immer schön Deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.